Ja, liebe Geschwister, ich denke, wir beginnen heute pünktlich, dann können wir auch pünktlich wieder schließen. Ich begrüße erstmal jetzt alle hier ganz schön im Raum, dass Sie gekommen sind. Finde ich echt schön, dass einige neue Gesichter da sind, finde ich immer ganz bewundernswert. Und auch die uns jetzt zugeschaltet sind, auch die möchte ich ganz herzlich grüßen. Sie haben sich jetzt an meine Stimme gewöhnt. Ich bin nicht Pastor Olaf Latzel, sondern Herbert Katzner. Und begrüße Sie einfach mal heute. Letzte Woche hatten wir ja schon über die Tatsache gesprochen, dass Gott einen neuen Bund schließen will und dass dieser neue Bund sich im Alten aber schon ankündigt. Und heute war auch sicherlich die Lesung so interessant. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Jude einen neuen Bund schließen. Und dann kommt genau die Verse, die wir letzte Woche bedacht haben. Und mir sind bei dieser Vorbereitung zu dieser Andacht einfach so die Gedanken gekommen, dass es sicherlich keine neue Wahrheit ist, aber immer wieder neu zu entdecken, wie Gott mit dem Geschöpf Kontakt aufnimmt, in verschiedener Form. Wir haben gerade in der Bibelschule Psalm 19 gelesen, da geht es erstmal darum, die Gottesoffenbarung in der Natur, aber dann eben auch die Gottesoffenbarung in seinem Wort. Und wenn wir durch die Bibel so durchblättern, dann stellen wir fest, dass Gott immer wieder die Kommunikation mit seinem Geschöpf gesucht hat. Also zum Beispiel sehen wir, dass er mit Adam und Eva vor dem Sündenfall gesprochen hat, aber auch nachher. Und Gott spricht auch mit Kain, bevor Kain seinen Bruder tötet, und er spricht auch mit ihm nachher. Und so können wir einfach sehen, dass Gott immer wieder dabei ist, sich dem Menschen zu stellen, zu offenbaren. Und das Höchste, was Gott dann eben macht, ist nicht nur, dass er mit dem Menschen spricht, sondern dass er ihn ganz tief reinnimmt. Wir nehmen das zum Beispiel so bei Abraham. Da sagt er natürlich auch, sollte ich meinem Freund verschweigen, was ich vorhabe? Und dann fängt er an zu beten. Wir kennen das mit dem Gerechten, dass er dann Sodom und Gomorra eben nicht vernichten möchte. Aber noch deutlicher, dachte ich heute Morgen, wird es eigentlich bei Noah. Gott spricht in einer gottlosen Zeit zu dem gottesfürchtigen Noah. Und dann sagt er, denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter den Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Und dann sagt er, aber mit dir will ich einen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, deiner Frau, den Freunden deiner Söhne. Und das Entscheidende ist eigentlich hier, dass Gott Noah sagt, ich will mit dir einen Bund eingehen, aufgehen. Und das bestätigt dann er noch einmal in 1. Mose 9, die Verse 9 und 12. Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf. Und mit euren Nachkommen. Und das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und dir und euch und allen lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Also Gott ist nicht nur dabei, mit den Menschen zu sprechen, sondern er neigt sich ganz tief runter und setzt sogar noch einen Bund ein. Und der Zeichen des Regenbogens ist uns ja allzu vertraut und bekannt. Und da gibt es eine andere Geschichte, die ist auch ganz entscheidend. Da geht es auch um ein Zeichen, was Gott einsetzt, aber es ist kein sichtbares Zeichen für uns. Und dazu müssen wir erstmal erkennen, dass das im Hebräischen etwas anders ausdrückt oder gemeint ist. Wenn wir von einem Bund sprechen, dann denken wir im Prinzip, das sind gleichberechtigte Partner oder Parteien. Der Ehebund oder andere Bünde, die wir kennen, die wurde man sagen würde, ja, das ist so auf Augenhöhe. Aber mit Gott können wir niemals auf Augenhöhe sein. Und im Hebräischen ist es auch so, dass er einen Bund schließt mit jemand, der schwächer ist. Der von vornherein ganz klar weiß, dass ich diesen Bund gar nicht halten kann, weil der andere ja stärker ist als ich. Und das andere, was das Hebräische ausdrückt, dass dieser Bund geschlossen wird, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wenn wir einen Bund, eine Partnerschaft eingehen, dann erwarten wir natürlich auch, dass da was kommt. Aber Gott erwartet das gar nicht. Und trotzdem ist er derjenige, der das beschließt. Und hinter diesem hebräischen Wort Bund steckt mehr so das deutsche Ersehen oder Auserwählen oder auch Bestimmen. Er sucht sich also die Leute aus. Ich werde gleich noch so ein paar Beispiele bringen, wo Gott einfach beschließt, mit dem arbeite ich von nun an und den werde ich zu was ganz Besonderem machen. In der griechischen Übersetzung heißt es also Bestimmung oder Verfügung. Da kommt dann auch dieses Wort Vorherbestimmung vor. Das will ich aber heute hier nicht irgendwie thematisieren. In der lateinischen Bibel wird das mit Testament übersetzt. Testament ist natürlich ein schlechtes Wort dafür, weil es mehr in diese Erbverfügung reingeht. Wenn Jesus das Neue Testament setzt, dann ist das Wort wiederum richtig, dass er den neuen Bund, das Neue Testament als Erbverfügung einsetzt. Aber wie gesagt, im Griechischen ist da nicht dran gedacht, im Hebräischen ist da nicht dran gedacht. Im Hebräischen geht man davon aus, dass Gott über dem Geschöpf steht und dass Gott auch gar nicht so die Gegenleistung erwartet und trotzdem möchte er einen Bund machen. Wie gesagt, in einer gottlosen Zeit fand Gott den gottesfürchtigen Noah, hat mit ihm einen Bund geschlossen. Einen anderen, den kennen wir alle, das ist dann 1. Mose 12, das ist Abraham. Und in 1. Mose 12, 1-3 lesen wir, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich komme später nochmal zu diesem Vers zurück. Wenn wir gerade gesehen haben, dass Gott bei Noah ein Zeichen macht, dann können wir nachlesen, dass Gott auch hier bei Abraham ein Zeichen machte. Aber das müssten Sie dann zu Hause einmal nachlesen. In 1. Mose 15, 17 heißt es, als nun die Sonne untergegangen ist, und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken, da waren zwei Tiere geschlachtet, zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Und dieses Zeichen war damals, in der damaligen Zeit, das Zeichen gewesen, wenn Geschäftspartner einen Vertrag abgeschlossen hatten. Und zwar war der Gedanke dahinter, wenn ich meine Zusage nicht halte, dann soll es mir gehen wie den Tieren. Die Tiere waren geschlachtet und dann soll die Feuerflamme über mich kommen. Und das war also das Zeichen, was Gott hier bei Abraham setzt. Wenn Sie also zu Hause nachlesen möchten, ist das in 1. Mose 15, die Verse, die dort geschrieben sind. Und jetzt sehen wir, wie sich der erhabene und große Gott so tief hinabbeugt, dass er mit diesen Menschen auf dieser Ebene kommt. Und Abraham hat diesen Bund, den er mit Gott geschlossen hat, im Glauben festgehalten. Und deswegen haben wir natürlich auch seinen Namen später im Hebräerbrief noch zu buchstabieren. Aber auch der Sinai-Bund war ein Bund, den Gott geschlossen hat. Und da ging es darum, dass das Volk Israel diese 10 Gebote halten sollte. Und da lesen wir bei dem Propheten Mose, in 5. Mose 4,13, und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot hat zu halten, nämlich die 10 Gebote, und schrieb sie auf 2 steinernen Tafeln. Das war so der Sinai-Bund mit dem Volk. Jetzt waren es keine Einzelpersonen mehr, kein Noah mehr, kein Abraham mehr, jetzt war es das Volk eben. Und das ist dann so festgeschrieben, wie es bei einem Notar ist. Nur das Geschriebene ist festgeschrieben. Im Mund ist der Mensch schwach. Wir hatten letzte Woche von der Zunge gesprochen. Und hier, was aber festgeschrieben ist und in Stein gemeißelt ist, das war das, was Gott gegeben hat. Und dieser Bund kommt genauso aus der erwählenden Liebe Gottes, Aber hier in diesem stand Israel quasi allein in der Pflicht, diesen Bund zu halten. Und da war es eben Treue, bedeutete Segen, Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes eben auch Unheil. Und während Gott unverbrüchlich sein Wort gehalten hat, ist das Volk immer wieder gefallen, hat diesen Bund immer wieder gebrochen. Und dann zerfällt das große Reich, das David hinterlassen hat, unter Salomo in ein Nordreich und Südreich. Und dann kommt die Gefangenschaft 722 vor Christus, die assyrische Gefangenschaft, und 586 vor Christus geht das Südreich in die babylonische Gefangenschaft. Und dann steht aber Gott in seiner Treue wieder auf und sagt dem Jeremia eben diese Worte, die wir gerade gelesen haben: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Gott geht also wieder auf den Menschen zu und sagt ganz erneut hier: Wir machen weiter. Und dann heißt es aber hier nicht, wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, einen Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und dann heißt es weiter: Es wird keiner den anderen noch den Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide, groß und klein, spricht der Herr, und ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Das ist also die Treue Gottes, der immer wieder auf den Menschen zugeht und der sich immer wieder dazu hinreißen lässt und sagt, okay, jetzt probieren wir es halt noch einmal. Und das ist auch das Gewaltige, weil Gott so unvergleichlich ist in seiner Bereitschaft, auch da zu vergeben. Das Neue Testament sieht diesen Bund in Jesus Christus erfüllt und im Heiligen Geist zu Pfingsten geschenkt. Und wie das so ist, bei einem neuen Bund oder wenn was ganz Besonderes ist, auch in unseren Kreisen, wenn das jetzt die Taufe war oder die Konfirmation oder die Hochzeit, dann ist es eigentlich so, dass man sich da nochmal zusammensetzt. Und so ein Stück weit ist das der Schatten vom Abendmahl. Das ist so die Ratifizierung. Man sitzt zusammen bei Brot und Wein und eröffnet jetzt Jesus diesen neuen Bund, den er mit uns schließt, mit dem Neuen Testament eben. Und der Apostel Paulus schreibt 1. Korinther 11, 25, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, solches tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Weswegen wir auch sagen können, dass das Abendmahl ein Gedächtnismahl ist. Dass wir uns wieder zurückbesinnen sollen auf das, was Jesus getan hat. Und da werden wir gleich im Hebräerbrief natürlich noch einiges hören. Und durch den Glauben bekommen wir jetzt Anteil an den Segen Abrahams. Und wir empfangen durch diesen neuen Bund eben auch den Heiligen Geist. Der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief 3, 8, 9 und 14, die Schrift aber hat es vorausgesehen, die Schrift bezieht sich auf das Alte Testament, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht, darum verkündigte sie den Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die des Glaubens sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham, auf dass der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Jesus Christus. Und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. So ist uns äußerst spannend, so diese Schrift zu lesen im Neuen Testament, im Alten, wie sich das dann alles so bewahrheitet und verwirkt. Und das ist also das, was mich auch immer wieder ganz demütig macht. In der Vorbereitung, jetzt auch hier, wenn ich darüber spreche, im Raum oder auch wenn Sie das an den Lautsprechern hören. Denn diese Berufung und diese Offenbarung findet ja auch heute noch statt. So können wir zum Beispiel nachlesen in Lukas 6, da heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einem Berge ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und was macht er an dem nächsten Tag? Da beruft er seine Jünger. Und jetzt kommt wieder das hebräische Wort eigentlich, er erwählt seine Jünger. Und als es Tag war, rief er seine Jünger und erwählte aus ihnen 12. Wir wissen in der Apostelgeschichte, dass dann mehr bei waren. Aber diese 12 hat er jetzt bei Namen gerufen und hat sie quasi erwählt. Und an anderer Stelle sagt Jesus in Johannes 15, 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, dass er es euch gebe. Aber da kommt es auch wieder so, dass Gott sich uns offenbart hat. Und das ist eine endlose Kette, auch hier in dieser Martini-Gemeinde. Wie viele Geschwister haben hier schon gesessen, die wir nicht kennen, die ich nicht kenne? Vielleicht kennen Sie alle. Aber über die Jahrhunderte, wo die Gemeinde ist, wie oft waren hier Menschen, Frauen und Männer zusammen, die Gott erwählt hat und gerufen hat. Und wenn wir einmal nicht mehr sind, dann werden hier andere sitzen, die Gott errufen hat und gewählt hat. Und das wird dann so lange gehen, bis er die Gemeinde abberuft, bis er sie heimruft. Ich hatte ja schon über die Zeitalter gesprochen. Es gibt ja Zeitalter der Unschuld, dann des Gewissens, der Herrschaft und so weiter. Und das Ende ist dann eben so, wenn er die Gemeinde, wenn das Zeitalter der Gemeinde zu Ende ist, dann wird auch dieser Raum hier nicht mehr besucht werden. Dann werden die Gläubigen bei ihm sein. Aber so lange ist er unterwegs und ruft und kommuniziert mit den Menschen. Wir können für unsere Treue nicht garantieren, aber Gott garantiert uns in Jesus seine Treue. Und deswegen ist er auch heute durch den guten Heiligen Geist unter uns. Da können wir uns also freuen, dass dieser Abend in seinem Namen sein darf und dass er uns auch heute etwas schenken möchte, dass wir reingucken möchten in seinem Wort und dass er uns neue Sachen aufschließt, die er für uns bereitet hat. Ich möchte noch ganz kurz mit uns beten. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass du an uns gedacht hast, dass du uns gerufen hast, dass du uns bei deinem Namen, bei unserem Namen gerufen hast, dass wir dein sein dürfen. Herr, und während wir hier sitzen und uns freuen dürfen, denken wir natürlich an Menschen, die du noch rufen möchtest, für die wir bitten, für die wir beten und wo wir auch einfach bitten möchten, durch den guten Heiligen Geist, dass du sie erreichst, in dass sie dir gehorsam sind und dann auch deinen Weg gehen, den du für sie vorbereitet hast. Ich möchte bitten, Herr, für uns hier im Raum an den Lautsprechern, dass du uns neu stärken möchtest durch dein Wort, dass wir die Wahrheit deines Wortes ernster nehmen und uns auf das vorbereiten, was du uns schenken möchtest. Amen. Ich habe jetzt ein Lied, was wir alle kennen. Ich hoffe doch, dass wir das auch hinkriegen. Und zwar 214, Liebster Jesu, wir sind hier. Das kennen wir, ne? Okay, das ist gut. Wenn wir das kennen, können Sie Klavier spielen. Das ist ja herrlich. Sehr schön, sehr schön. Liebster Jesus, 214. Und das Lied ist so ein Stück weit auch das, was nachher kommen wird, dass unser Wissen, unser Verstand ist wirklich mit Finsternis umhüllet und wir brauchen da wirklich die Weisheit, dass wir auch das Wort und seine Schrift verstehen. Thank you. Ja, danke schön. Ich lese jetzt mal die ersten 6 Verse und, nein, die ersten 5 und werde die dann ein wenig auslegen und dann so langsam die anderen Verse nachnehmen. Der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt hier in dem 9. Kapitel: Es hatte zwar auch der erste Bund seine Satzung für den Gottesdienst und seinen irdischen Heiligtum, denn es war da aufgerichtet die Stiftshütte, der vordere Teil, worin der Leuchter war, und der Tisch und die Schaubrote, und es hieß das Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil der Stiftshütte, der das Allerheiligste heißt. Darin war das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr war eine goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Auch die Stiftshütte, die wir ja letzte Woche schon ganz kurz bedacht hatten, und da hatte ich auch so ein kleines Büchlein rumgegeben, wer das sich nicht kaufen möchte, der kann auf jeden Fall auch im Internet ganz tolle Bilder sehen, geben Sie einfach Stiftshütte ein und lassen sich da ein paar Bilder anzeigen. Das ist da auch teilweise sehr original nachgearbeitet. Also diese irdische Stiftshütte hat Gott auch hier hin auf diese Erde gestellt und auch da hat er wieder besondere Menschen auserwählt, die diese Hütte gebaut haben. Wir hatten ja schon letzte Woche gesprochen, dass Mose sie einmal gesehen hat und den Auftrag hatte, genauso soll es sein und nicht anders. Und in 2. Mose 35, da lesen wir so etwas von dem, was Gott auch da wieder vorbereitet hat, und zwar 2. Mose 35, die Verse 30 bis 36, 3. Die lese ich einmal. Und Mose sprach zu den Israeliten: Seht, der Herr hat mit Namen berufen Besazel, den Sohn Uris, den Sohn des Hurs vom Stamm Juda, und hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, dass er weise, verständig und geschickt sei zu jedem Werk, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Kupfer, Edelsteine zu schneiden und einzusetzen, Holz zu schnitzen, um jede kunstreiche Arbeit zu vollbringen. Und er hat ihm die Gabe gegeben, zu unterweisen, ins Herz gegeben, ihm und Oliab, dem Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan. Er hat ihr Herz mit Weisheit erfüllt, zu machen alle Arbeiten des Goldschmieds und des Kunstwerkers und Buntwerkers mit blauen und roten Purpur, Scharlach und feiner Leinwand, des Webens, dass sie jedes Werk ausführen und kunstreiche Entwürfe ersinnen können. So sollen dann arbeiten Besazel und Oliab, der alle Künstler, denen der Herr Weisheit und Verstand gegeben hat, zu wissen, wie sie alle Arbeit ausführen sollen zum Dienst des Heiligtums, ganz nach dem Gebot des Herrn. Und Mose berief Besazel und Oliab und alle Künstler, denen der Herr Weisheit ins Herz gegeben hatte, alle, die sich freiwillig erboten, ans Werk zu gehen und es auszurichten. Und so empfingen von Mose alle Opfer, die die Israeliten gebracht hatten, um die Arbeit zum Dienst des Heiligtums auszuführen. Also hier ist auch wieder Gott schon vorbereitet. Er nimmt sich da wieder 2 Männer, er wählt sie und schenkt ihnen den Heiligen Geist. Wir müssen feststellen in der Schrift, dass der Heilige Geist schon immer anwesend war auf dieser Erde, aber im Alten Testament nur punktuell. Also dass Männer und Frauen bestimmt den Heiligen Geist hatten, um gewisse Dinge auszuführen. Als Richter, als Könige, als Propheten und hier eben um diese Stiftshütte zu bauen. Und nun können wir uns vorstellen, dass diese Stiftshütte ein ganz tolles Gebäude gewesen sein muss, wenn Kunsthandwerker schon im Werk sind und dann noch besonders von Gott befähigt sind, dann muss es was Gutes werden. Und den Tempel, und das ist auch interessant, baut dann kein Geringerer als Salomo, dem die Weisheit schlechthin nachgesagt wird. Also beide Male, bei der Stiftshütte und bei dem Tempel, hat Gott Spezialisten, die alles so machen, wie er sich das vorgestellt hat. Das ist also nicht so, dass es so von unten nach oben geht, wie Religionen eigentlich sind. Lass uns dem Herrn mal was ganz Tolles bauen, sondern von oben nach unten. Gott zeigt die Stiftshütte, wie sie werden soll, und unten auf Erden wird sie gebaut. Und dann lesen wir hier in Vers 2, dass es einen vorderen und einen hinteren Teil gab. Der vordere Teil, da war der Leuchter und der Tisch, die Schaubrote und das Heilige. Streng genommen bezeichnet ist also die Stiftshütte ein Gebäude, was von 10 Zelttüchern aus Leinen über ein Holzgerüst gespannt wurde und die Wohnstätte Gottes optisch darstellen sollte. Auch das war wieder der Gedanke Gottes, er wollte unter seinem Volk wohnen. Jetzt kann man ihm einen Dom hinstellen oder noch größere Sachen, da würde er gar nicht Platz finden, weil die Größe Gottes ja nicht in Gebäuden zu messen ist. Aber es war sein Anliegen, unter dem Volk zu sein, und wenn das Volk weiterzog, dann zog Gott eben mit dieser Stiftshütte auch weiter und konnte am nächsten Lagerplatz wieder aufgebaut werden. Also das Innere, können wir uns ganz einfach vorstellen, hat erstmal das Heilige und dann nochmal abgetrennt durch weitere Decken und Zelte das Allerheiligste. Und wenn wir jetzt einmal reinschauen, dann heißt es hier als erstes, dass es den Leuchter gab, das ist die Menorah. Wir haben sie hinten im Altarschiff ganz hinten stehen und das ist dann der Leuchter, der uns als Israel auch bekannt ist, auch als das Nationalwappen, weil auch eine Pflanze so ähnlich aussieht. Und dieser Leuchter gab jetzt dem Priester, der seinen Dienst tat, das Licht, dass er überhaupt seinen Dienst verrichten konnte. Und das ist schon ein ganz, ganz starker Hinweis auf Jesus, denn Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin das Licht der Welt. Und so wie man damals ohne dem Licht nicht arbeiten konnte, können wir auch heute ohne dem Licht Jesu nicht arbeiten. Dann stehen wir in der Finsternis. Jesus sagt in Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist auch, was jeden Sonntag hier kommt, dass das Wort Gottes unsere Leuchte ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir Licht auf dem Wege haben. Dass wir einfach wissen und ganz feste Schritte tun können, weil das Wort Gottes unser Licht ist. Und das Zweite, was wir hier haben in der Stiftshütte, sind die Schaubrote. Und auch das spricht natürlich wieder von Jesus. Wir können das nachlesen, 2. Mose 25 oder 2. Mose 37, 10 bis 16. Er redet hier vom Christus, diese Schaubrote, und versinnlichen auch unseren Leben bzw. Lebensunterhalt. Jesus sagt in Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Ein ganz, ganz tiefes Wort, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot. Es gibt sicherlich in Deutschland die meisten Brote, weil wir so viele gute Bäcker haben. Aber weltweit ist Brot bekannt. Weltweit ist Brot bekannt. Es sieht anders aus, es schmeckt vielleicht auch anders, ist auch kein Schwarzbrot. Aber es gibt überall Brot. Und es ist das Faszinierende, dass die Bibel uns in einer Sprache begegnet, die wir verstehen können. Wir werden gleich noch sehr viel über Blut sprechen. Es gibt in allen Kulturen dieser Erde Blut. Und auch bei allen Opferriten wird immer wieder Blut fließen. Das ist also die Sprache des Menschen, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot. Und wenn wir jetzt noch in der Bibel lesen und wissen, was damit gemeint ist und an das Manna denken, an die Versorgung, dann wissen wir Bescheid. Es war eine Konfirmation. Der Konfirmand, ganz stolz, ging rum mit seiner Bibel und bat dann immer wieder, dass einer was reinschreiben möchte zur Erinnerung. Und der Pastor vorher hat reingeschrieben, ich bin das Brot des Lebens. Dann hat der Opa drunter geschrieben, lass es nicht verschimmeln. Das ist diese tiefe Wahrheit, dass wir es haben, aber nicht anwenden. Und das ist eigentlich das Entscheidende, weswegen wir dann oft auch nicht weiterkommen, weil wir trauen es nicht. Und wenn wir zweifeln, wird es nichts werden. Wir müssen dem Wort trauen. Christus gibt aber nicht nur Leben, sondern er erhält es auch. Und dann hatte ich das schon angedeutet, beim Abendmahl wird genau das angesetzt und eingesetzt und Jesus das Brot bricht, das sein Leib darstellt, für dich gebrochen. Und das ist das tiefste Bild, was es überhaupt geben kann, wenn jemand sein Leben für ein anderes gibt. Vers 3 bis 5 beschreibt also das zweite Zimmer, das Allerheiligste. Hinter dem zweiten Vorhang, war der Teil der Stiftshütte, dass das Allerheiligste heißt. Und da kommen jetzt Räuchergefäße, die Bundeslade, der Krug und so weiter, der Stab Aarons und die Tafeln. Und das Allerheiligste war vom Heiligen, wie gesagt, durch einen Vorhang getrennt. Und wenn wir Matthäus 27, 51 lesen, da heißt es, und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an nach unten. Wir haben in der Stiftshütte ganz, ganz tiefe Bilder, die wir eigentlich aufsaugen müssten. Und wenn wir die ein wenig verstanden haben, haben wir auch wieder ein bisschen mehr verstanden von dem, was Jesus uns im Neuen Testament sagt. Ich komme noch mal ganz kurz hier zur Bundeslade. Die Bundeslade war mit Gold überzogen und sie enthielt drei Dinge, drei Gegenstände. Das eine war in 2. Mose 16, 33, 34, das war der Krug, der das Manna von der Wüste noch enthielt. Das zweite war der Stab Aarons, der geblüht hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie vertraut ihr mit der Geschichte seid. Wir lesen also in 4. Mose 17, 21 bis 26, dass das Volk mal wieder murrt gegen Mose und Aaron. Und dann passiert Folgendes, da redet jetzt erstmal Mose, da sterben 14.700 Mann, eine ganz gewaltige Geschichte. Und dann setzt sich Mose wieder für das Volk ein und da bekommt er von Gott einen Auftrag. Und da heißt es in 4. Mose 17, Mose redete mit den Israeliten und alle ihre Fürsten gaben ihnen 12 Stäbe, ein jeder Fürst je einen Stab. Nach ihren Sippen und der Stab Aarons war auch unter den Stäben. Und Mose legte die Stäbe vor dem Herrn nieder in der Hütte des Gesetzes. Am nächsten Morgen, als Mose in der Hütte des Gesetzes ging, fand er den Stab Aarons vom Hause Levi grün und die Blüte aufgegangen und Mandeln tragen. Und Mose trug die Stäbe heraus vor dem Herrn zu allen Israeliten, dass sie es sahen, und ein jeder nahm seinen Stab. Der Herr aber sprach zu Mose, trage den Stab Aarons wieder vor der Lade mit dem Gesetz, damit er verwahrt werde zum Zeichen für die Ungehorsamen, dass ihr Murren vor mir aufhöre und sie nicht mehr sterben. Und Mose tat, wie der Herr ihm gesagt hatte. Also dieser Stab Aarons, das war ein ganz besonderer Stab. Und der war eben auch in der Stiftshütte. Entschuldigung. Und das Letzte, was eben noch drin war, das waren die zwei Tafeln des Bundes vom Sinai, die Tafel des Gesetzes. Der Verfasser des Hebräerbriefs will aber jetzt hier nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Er will einfach nur diesen Gegensatz zwischen Alten und Neuen wieder ausleuchten. Und die Stiftshütte ist in ihrem Grundriss und nicht bis alle Einzelheiten eine Typologie für den Messias. Also da gibt es ja ganz, ich sag mal, abstruse Auslegungen dann, dass jeder Farbton eine Bedeutung bekommt. Das ist uns in der Bibel so nicht offenbart worden. Was also Menschen dann wieder daraus machen. Wir können es nur an den Punkten sehen, wo Jesus Bezug nimmt oder wo wir einfach den Übergang sehen können. Aber eins macht uns deutlich, diese Stiftshütte war auch ein Ort der Trennung. So wie sich bei Jesus auch Menschen trennen. Das Erste, was wir haben, wenn wir die Stiftshütte sehen, da war der äußere Vorhof, er trennte die Heiden von den Juden. Oder der innere Hof trennte die Leviten von den Nicht-Leviten, wenn sie schon Zugang hatten. Und der erste Vorhang trennte die Priester von den Nichtpriestern. Und hinter dem zweiten Vorhang durfte der gewöhnliche Priester gar nicht rein und der andere nur einmal im Jahr am Yom Kippur, an dem Versöhnungstag. Vers 6. Da dies alles so eingerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in den vorderen Teil der Stiftshütte und richteten den Gottesdienst aus. Das war ihr Dienst. Den hatten sie für das Volk zu tun. Und jetzt kommt aber die Betonung auf das Fortwährende, auf das Tägliche. Dies alles so eingerichtet, dass sie alle Zeit diesen Dienst tun mussten für das Volk. Das heißt also, jeden Tag, zweimal täglich, musste der Priester ins Heilige hineingehen und das Räucherwerk verbrennen. Jeden Tag, zweimal täglich, musste der Priester sich um die Leuchter, um die Menorah zu kümmern. Er musste einmal Öl nachgießen, damit sie leuchtete, und er musste auch immer und wieder den Docht nachschneiden oder zurückstreichen, um sicherzustellen, dass die Flamme ununterbrochen leuchtete. Wöchentlich musste er dann das Schaubrot austauschen. Und die Betonung, wie gesagt, liegt immer auf diese Wiederholung. Jeden Tag immer dieselben Handlungen, um für das Volk da zu sein. Das heißt also mit anderen Worten, das Werk eines levitischen Priesters war nie fertig. Nie fertig. Vers 7 heißt es, und in den anderen Teil aber ging nur einmal im Jahr allein der hohe Priester. Und das nicht ohne Blut, das er opferte für das unwissentlich begangene Sünden, die eigenen und die des Volkes. Der Priester musste also für sich selber auch ein Opfer bringen. Und jetzt wird diese Routine je unterbrochen. Es war also nur ein einziger Mann aus einer Familie, aus einer Sippe, aus einem Stamm. Und er durfte einmal im Jahr an einem Versöhnungstag am Yom Kippur, durfte er da hinein. Und die Eintrittskarte war Blut. Aber das war kein Tropfen, wie wir uns das vielleicht vorstellen möchten. Es war eine ganze Schale, die der Priester zu tragen hatte. Und diese ganze Schale sollte das symbolisieren, das Blut, was da fließen musste, einfach nur zur Überdeckung der Sünde. Auch wenn das jetzt nur einmal im Jahr stattfand, so hatte es doch jedes Jahr immer wieder zu geschehen. Und so wird uns deutlich, wie begrenzt der Zugang zu Gott war. Es war ganz weit runtergebrochen, auf einmal im Jahr. Dann war es auch nur beschränkt auf einen hohen Priester. Nicht zwei, nicht drei, sondern einmal im Jahr ein hoher Priester. Und hier lesen wir jetzt etwas Neues von Vers 8 bis 10. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe. Das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit eine bessere Ordnung auferlegt sind. Also hier lehrt jetzt der Heilige Geist selber. Und alles, was wir lernen, ist, es ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Also eine historische Topologie, um die Generation etwas zu illustrieren. Die Schwäche des Priestertums ist offenbar. Im Hinblick auf das Gewissen war es unvollkommen. Das heißt hier, es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, den, der den Gottesdienst ausrichtet. Das heißt, wenn der Priester, nachdem er sein Opfer dargebracht hatte, wegging, wusste er, dass seine Sünden zwar bedeckt sind, aber eben nur bedeckt. Im Gewissen wusste er, es ist bedeckt, aber mehr kannten sie nicht. Denn der Priester war sich ja seiner Sünde bewusst. Und da gibt es noch eine Schwäche des Systems. Vers 10. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Das heißt, es war nur äußerlich und damit war es auch nur vorläufig. Also ein Provisorium, wenn man so sagen möchte. Und doch hat es Gott so gewollt, um damit zu illustrieren, was Größeres folgen soll. Die Stiftshütte war schon was ganz Großartiges. Aber sie war nur ein Schatten von dem, was noch folgen sollte. Und deswegen ist sie auch ein Gleichnis. So großartig, wie sie angefertigt war, so einmalig, wie sie war, weil es gab nur ein Original. Das war schon sehr exklusiv, aber es war nur etwas vorläufig und es war ein vorübergehendes Zeitalter. Ich habe das Wort ja Zeitalter schon öfter benutzt und ich möchte mal hier so ganz kurz mit uns grobe Linien ziehen. Die können wir gar nicht so fein zeichnen, aber die grobe Linie. Zum Beispiel, das erste Zeitalter umschreibt die Erschaffung der Kreatur und des Menschen bis zum Sündenfall. Das ist so ein Zeitabschnitt. Wir wissen nicht, wie lange er war, aber es ist ein Zeitfenster, was wir haben. Und das zweite beginnt dann mit der Vertreibung aus dem Paradies bis zur Sintflut. Und auch da kommt dann das nächste von der Flut bis zum Sprachengewirr und dem Turmbau zu Babel, wo sie sich auf einmal gar nicht mehr verständigen konnten. Und dann haben wir so die Zeit von den Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, bis eben die Knechtschaft in Ägypten. Auch wieder so ein Zeitabschnitt, wo wir den einfach sehen. Und dann eigentlich so das Zeitalter des Gesetzes, wo die Offenbarung war, vom Sinai bis quasi Golgatha. Und da liegen dann viele Sachen dazwischen, die verschiedenen Könige, der Zerfall des Königreichs, die Rückführung aus Babylon und auch dann eben das Zeitalter der neutestamentlichen Offenbarung, bis das letzte Buch, die Offenbarung, geschrieben wurde. Und dann haben wir wieder ein anderes, das ist von Pfingsten, wo der Heilige Geist allen Menschen gegeben ist, die an Jesus Christus glauben, bis zum Wiederkommen, bis zum zweiten Wiederkommen. Da haben wir so die Zeit der Gnade, was wir nennen, aber auch die Zeit der Trübsal, die da drin sind. Und dann das letzte, das siebte Zeitalter, wäre dann die Wiederkunft Christi bis in alle Ewigkeit. Das sind natürlich jetzt ganz, ganz grobe Linien, damit wir uns so ein bisschen vorstellen können, wo wir uns bewegen. Und in diesem Zeitalter waren immer wieder Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen waren auch dieser Stiftshütte gesetzt. Das sagte ich schon. Diese irdische Stiftshütte zeigt nur den begrenzten Zugang zu Gott auf. Und diese irdische Stiftshütte zeigte ihre Begrenzung auf, dass der Mensch sich einfach nur oder immer wieder reinigen musste. Und das wird jetzt Vers 11 gegenübergestellt. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter. Durch die größere und vollkommene Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht mit dieser Schöpfung ist. Also jetzt reden wir von einer ganz anderen Stiftshütte. Nicht irdisch, nicht von Menschenhänden. Und hier setzt der Verfasser das Irdische dem Himmlischen als einen Kontrast gegenüber. Himmlisch ist größer und vollkommener als irdisch. Das sind schon alleine Dimensionen, die man gar nicht erklären kann. Und auch wenn Bezazel und Oliab und alle Künstler besonders ausgestattet waren, waren es doch schlussendlich Menschen, die Sünder blieben. Die zwar mit ihren Händen ganz tolle Dinge gemacht haben, aber die auch in diese Vergänglichkeit der Zeit reingehört haben. Und der Messias, der jetzt kommen soll, der zukünftigen Güter, das heißt, das sind die messianischen Erfüllungen, die jetzt kommen. Er kam durch die himmlische Zeit in das Vollkommene und führt jetzt die Gläubigen in die geistliche Reife durch den Heiligen Geist. Das konnte diese Stiftshütte nicht hinbekommen. Sie konnte die Menschen zwar im Kopf erreichen, rationell, aber das Herz war noch nicht getroffen. Und da wissen wir ja jetzt aus Jeremia, dass da etwas anderes kommt. Wir müssen uns einfach mal so vorstellen, wenn jemand gesündigt hat, wie wir alle eben Sünder sind, dann zog man los von zu Hause mit seinen Schäfchen. Und alle, die wir getroffen haben unterwegs, wussten, das ist ein Sünder. Der büßt jetzt für seine Sünde. Das war optisch, das war greifbar. Das wusste man. Der geht jetzt zur Stiftshütte und lässt das arme Lämmlein schlachten. Und dann fragt man sich wieder, was hat denn das Lamm verbrochen, dass es geschlachtet werden muss? Nichts. Das Lamm war nicht schuld. Jesus war auch nicht schuld. Aber das ist dieser Kontrast, den wir jetzt schon mal haben, wenn wir verstehen, worum es geht. Wenn wir einfach mal sehen, was geschehen musste, damit Jesus ausrufen konnte, es ist vollbracht. Und wie töricht wäre es jetzt gewesen, wenn diese Hebräer, die den Brief empfangen hätten, zurückgekehrt sind, zu den Schattenbildern zurück und hätten das wahre Opfer nicht angenommen. Aber so ergeht es uns ja auch, dass wir eigentlich ganz genau wissen, was wir tun sollen und folgen immer wieder diesen Schattenbildern, anstatt dass wir das Opfer, was gegeben ist, annehmen. Was natürlich nicht einfach ist, anzunehmen, weil unser Stolz dagegen ist. Das habe ich nicht nötig, das brauche ich nicht. Aber Gott möchte, dass wir es annehmen. Er bietet uns das an. Und das ist eben das, wo wir das lernen müssen, auch von Paulus nochmal Galater 4,9. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann immer wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Da ringt er mit den Galatern. Aber das trifft genau meine Situation zu. Ich weiß sehr viel. Und trotzdem ertappe ich mich immer wieder bei dem einen, dass ich mal so Urlaub machen möchte von Gott. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja? Mal so eine Auszeit wieder nehmen. Und dann tut es mir da wieder so leid, dass ich es getan habe. Aber manchmal ist so der Eindruck, ach, jetzt mag ich aber nicht. Und dann betrügen wir uns selber und lassen uns da auch betrügen. Aber das geht ja hier weiter. Die Frage ist also nicht nur, ob ich das gehört habe, ob ich das verstanden habe. Jetzt kommt hier nochmal ganz deutlich Vers 12. Und da heißt es, er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Wir wissen das doch, wenn wir Banknoten haben oder ob wir Briefmarken haben. Die Briefmarke oder die Banknote hat keinen Wert. Der Wert hinter diesen ist in Gold umgesetzt. Hoffentlich. Auf jeden Fall hat dieses selber keinen Wert. Und genauso ist es doch auch hier mit dem Tierblut. Das Tierblut hatte keinen Wert. Das war zwar optisch zu sehen und es musste Blut fließen, aber das Tierblut selber war es nicht. Das Ganze basiert nur auf dem Blut des Lammes des Messias. In dem Schatten hatte es dann einen Wert. Aber nur dadurch, nicht weil das Tier einen besonderen Wert hätte mit seinem Blut. Und jetzt kommt, das wird uns auch hier deutlich, als letztes muss der hohe Priester jetzt auch nicht einmal im Jahr reingehen, sondern gar nicht mehr. Weil es das Ewige ist, das Erlösende, das Entscheidende. Wenn schon einmal im Jahr wenig ist, dann ist nie mehr noch weniger. Und das wird uns hier in Vers 10 gesagt. Sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Sein Eigenblut ein für alle Mal für alle Ewigkeit. Und dann können wir so langsam erkennen, was das für einen Unterschied bedeutet hier. Dass nicht mehr irgendein unschuldiges Lamm leiden muss, wo ich auch nochmal gleich drüber komme, wer das Lamm kann sich ja nicht wehren. Aber was das hier bedeutet, einmal für immer. Und das ist das Entscheidende hier, wo auch die Briefempfänger wissen sollten, dass wenn sie zu dem alten System zurückkehren, verlieren sie alles. Verlieren sie alles. Ich lese jetzt mal die Verse 13 bis 15. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung des Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, und wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenden das verheißene ewige Erbe empfangen. Der Hintergrund, den finden wir in 3. Mose 16 und 4. Mose 19. Und jetzt belegt der Verfasser, warum das Opfer des Messias auf ewig angelegt ist. Das alttestamentliche Opfer war nur diese äußere Reinigung. Und sie reinigt lediglich das Fleisch von außen, mehr nicht. Und das Werk Christi spricht jetzt den Geist des Menschen an und führt zu einer inneren Reinigung. Der Heilige Geist macht uns von innen rein. Das ist das Geheimnis. Nicht dieses Äußerliche, aber das Innere. Und das ist in vielen Religionen anders. Da denkt man immer, was ich esse, macht mich unrein. Nein, nein, ich bin unrein. Und was kommt von innen? Und diese ganzen bösen Eigenschaften, die wir in uns tragen, die tragen wir von innen in uns. Die kommen nicht von außen rein. Das Blut von Stieren beseitigt also die kultische Unreinheit des Priesters und das Blut von den Böcken reinigt die kultische Unreinheit des Volkes. Und wenn jetzt auch noch hier die Kuh eine Rolle spielt, dann wurde die benutzt zum Beispiel zur Reinigung, wenn man eine Leiche berührt hat. Dann kam da die Asche drüber, dann war auch das wieder gereinigt. Oder die Besprengung mit Wasser für die Unreinen. Da müsste man jetzt noch tiefer in 4. Mose 19, könnte man 4. Mose 19 aufschlagen und da reingucken. Das kann ich jetzt nicht alles erklären. Aber eins ist klar, es ging immer um das Äußere. Und das ist auch das Entscheidende, dass hier diese ganzen Opfer nur immer von außen die Unreinigung bereinigen. Ich lese nochmal Vers 13 und 14. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und das ist der ganz große Unterschied. Diese äußerlichen Sachen, die kann man wunderbar tragen. Das ist alles in Ordnung. Aber innen, und da ringt Jesus mit den Pharisäern und spricht von den übertünchten Gräbern, die innerlich gar nicht da waren, wo sie hin sollten. Aber nehmen wir das mal zurück. Wenn schon Tierblut eine Reinigungskraft hatte, wie viel mehr dann Menschenblut und wie viel mehr dann das Blut des unschuldigen Lammes Gottes. Wie viel mehr. Seine Reinigung ist geistlich. Und sein Blut vollbringt, was im mosianischen Gesetz nicht möglich war. Sein Blut reinigt das Gewissen. Wie gesagt, wenn der Priester sein Blut oder das Blut gegeben hat, dann wusste er, es ist bedeckt. Aber sein Gewissen war nicht gereinigt. Und hier haben wir jetzt den Punkt, dass das Gewissen gereinigt ist von den toten Werken und warum? Zu dienen dem lebendigen Gott. Das Tierblut stand unter dem Fluch der Sünde. Das Blut des Lammes aber war nicht von der Erbsünde verdorben. Wir wissen ja, dass Jesus nicht ein Produkt menschlicher Liebe war, sondern dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde und somit auch keinen Umgang hatte von den normalen Verhalten. Aber jetzt stellen wir uns das mal vor, stellen wir uns mal diese Stiftshütte vor. Da ist ein Tier, das wird gezwungen zu sterben. Das ziehe ich dann an der Schnur oder am Seil hinter mir her und das riecht das Blut und weiß schon, aha, hier sind meine Vorgänger gestorben, hier werde ich jetzt auch sterben. Und das Tier weiß auch nicht, was mit ihm so im Einzelnen geschieht. Es folgt eigentlich nur dem Schlechter. Es ergibt sich. Es kann nicht mehr weglaufen, jetzt ist es soweit. Und ein Tier aber ist nicht unbedingt bedingungslos gehorsam. Das kann man auch dann schon mal züchtigen. Und jetzt müssen wir das mal auf Jesus anwenden. Jesus gibt sein Blut freiwillig. Und Jesus gibt sein Leben bewusst. Denn er macht ja auch in den Leidensankündigen seinen Jüngern immer klar, ich gehe jetzt nach Jerusalem, um zu leiden und zu sterben. Und das wusste er. Wenn wir auch das in Gethsemane lesen, wie er gebetet hat. Das war nicht leicht. Das war nicht leicht, diese Worte zu finden, Vater, wenn es möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und wenn wir das mal genau lesen, dann betet er das dreimal. Und dann kommt Judas. Und dann kommt diese Geschichte. Und Jesus gibt also sein Leben aus freiem Gehorsam. Das können wir im Philipperbrief nachlesen. Und Jesus gibt sein Leben als eine moralische Entscheidung. Bis zu den Worten, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ganz tief und ganz bewusst, und das muss uns deutlich werden, was hier geschieht, dass wir zwar im Alten Testament viele Liter Blut fließen lassen, müssen wir mal nachlesen, als Salomo den Tempel einweiht, wie viele tausende Tiere da gestorben sind. Und hier ist es das kostbare Blut des Lammes. Und das Gewaltige ist hier, Jesu Tod entfernt nicht nur alle Unreinheit menschlicher Verfehlungen. Jesu Tod besiegt gar die Quelle aller Sünde. Jesu Tod entmachtet Satan. Und das konnte im Alten Testament nicht geliefert werden. Da ist zwar vieles geschehen, aber so tief und so deutlich, wie es uns hier gezeigt wird, war es nicht. Ich schließe mit den Worten des Apostel Petrus in 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19. Ihr wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von euren nichtigen Wandeln nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Amen. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Geschwister an den Lautsprechern verabschieden, wünsche Ihnen noch eine gesegnete Woche.